Ihr habt schon gehört in der Einleitung, dass es heute um das Thema Ausländer gehen soll. Ich habe das ganz bewusst ausgewählt, weil es ja zurzeit in der deutschen Innenpolitik fast nur eine Thematik gibt, Ausländer und Asylanten. Nach den Vorfällen von Hoyerswerda und anderen Orten bewegt viele Menschen die Frage, haben etwa die Rechtsradikalen mit ihren Slogans recht, Ausländer raus, Deutschland den Deutschen? Oder die Liberalen? Deutschland ist ein multikulturelles, offenes Land. Es steht jedem offen. Wer kommen will, kann kommen. Oder gibt es dazwischen auch noch einen Mittelweg? Als ich gestern Morgen in einem Käfertaler Laden hier im Stadtteil etwas einkaufen wollte, lag an der Theke eine Liste auf, wo man sich eintragen konnte gegen die Asylantenflut von den Republikanern war diese Liste aufgelegt worden. Die Ladenbesitzerin ist offensichtlich dort engagiert. Die Stimmung ist gereizt in unserem Land und wir wissen nicht, wie alles noch weitergehen wird, trotz der eindringlichen Appelle der Politiker. Wie sollen wir uns nun als bewusste, engagierte Christen verhalten in dieser Spannung? Und was sagt die Bibel zum Thema Ausländer? Kann sie uns weiterhelfen? Ich meine, dass die Bibel Antwort gibt auf viele Fragen unseres Lebens und dass sie einfach Richtlinien enthält, auch zu dieser Thematik. Ich persönlich habe vielleicht von uns allen das größte Interesse an diesem Thema Ausländer, weil ich ja schließlich mit einer Ausländerin verheiratet bin, wenn auch die Österreicherinnen nicht so negativ angesehen sind in unserem Volk wie Türkinnen oder Afrikanerinnen, aber trotzdem, wer weiß, vielleicht schlägt das auch noch um gegen die Österreicher. Und da hätte ich dann schon ein persönliches Interesse, dass das nicht geschieht, aber auch nicht gegen andere Nationalitäten. Wir wollen zunächst mal einen Blick ins Alte Testament werfen und wir wollen diese Stelle nochmal aufschlagen, die Helmut vorhin zu Beginn gelesen hat. 5. Mosebuch, Kapitel 10. Ich sage immer die Seitenzahl dazu. 5. Mose, das ist Seite 198 im Alten Testament, Vers 16 bis Vers 19. 5. Mose 10, Vers 16 bis 19. Da sagt der Herr zu seinem Volk Israel, so beschneidet nun eure Herzen und seid hinfort nicht halsstarrig. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter, und der Herr über alle Herren, der große Gott, der Mächtige und der Schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk nimmt, und schafft Recht den Waisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb. Wir würden heute sagen, er hat die Ausländer lieb. Das Wort Ausländer kommt in der Bibel nicht vor, aber das Wort Fremdlinge. Und das meint hier ganz eindeutig die Ausländer. Er hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gibt. Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ein klares Wort an Israel, die Ausländer in den eigenen Reihen lieb zu haben, sie nicht nur zähneknirschend zu erdulden, sondern sie lieb zu haben und sich daran zu erinnern, ihr seid auch mal Fremdlinge gewesen. Vielleicht kennen manche von euch diesen Satz, jeder ist Ausländer, fast überall. Wir sind nur hier in Deutschland keine Ausländer, aber in den anderen über 200 Ländern der Erde sind wir alle Ausländer. Jeder ist Ausländer, fast überall auf dieser Welt. Nur hier, innerhalb dieser Grenzen, da sind wir keine. Und darum, wenn wir uns das bewusst machen, die Fremdlinge, die Ausländer lieb haben. Lasst uns ein paar Kapitel weiter blättern. 5. Mose Kapitel 14. Vers 29, Seite 203. Dann soll kommen der Levit, der weder Anteil noch Erbe mit dir hat, und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deiner Stadt leben, und sollen essen und sich sättigen, auf dass dich der Herr dein Gott segne in allen Werken deiner Hand, die du tust. Der Fremdling in deiner Stadt soll essen und sich sättigen, sagt Gott zu seinem Volk Israel. Denn Fremdlingen soll Barmherzigkeit widerfahren. Sie sollen keinen Hunger leiden. Immer noch im 5. Mosebuch, Kapitel 24, Vers 17. Wir wollen einfach ein paar Stellen jetzt gerade lesen zu Beginn. 5. Mose 24, Vers 17, Seite 212 und 213. Du sollst das Recht des Fremdlings und der Waise nicht beugen und sollst der Witwe nicht das Kleid zum Pfand nehmen. Wird ausdrücklich gesagt, das Recht des Fremdlings soll nicht gebeugt werden. Es war streng verboten in Israel. Er war unter dem Schutz Gottes. Gott ist in besonderer Weise ein Gott der Witwen, der Waisen und auch der Fremdlinge. Gerade die sozial Schwächsten, die die meiste Hilfe bedürfen, derer nimmt sich Gott besonders an. Und eine Stelle, die wir nicht aufschlagen wollen, in 3. Mose 24 wird auch gesagt, dass dem Fremdling gleiches Recht wie dem Israeliten zugebilligt werden soll von dem Volk Israel. Soweit dieser Blick in das alttestamentliche Gesetz. Noch ein kurzer Blick in die Propheten. In Jeremia Kapitel 7, diese Stelle wollen wir noch aufschlagen, wird uns ebenfalls ein wichtiges Wort zur Ausländerthematik gesagt. Jeremia 7, das ist Seite 726, 725, Vers 5 bis 6. Da sagt Gott durch seinen Propheten zum Volk Israel, sondern bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr recht handelt, einer gegen den anderen, und keine Gewalt übt gegen Fremdlinge, keine Gewalt gegen Ausländer, Waisen und Witwen, und nicht unschuldiges Blut vergießt an diesem Ort und nicht an anderen Göttern nachlauft zu euren eigenen Schaden. Keine Gewalt gegen Ausländer. Dieses Wort haben die Menschen in Hoyerswerda und an vielen anderen Orten, auch hier in den alten Bundesländern, nicht bedacht, als sie sich erregen ließen, diese Menschen zu bedrängen. Es gibt noch viele weitere Stellen, auch in den Propheten, die wir jetzt nicht alle aufschlagen wollen. Wir sehen eine Linie schon im Alten Testament, Rücksicht und Barmherzigkeit gegenüber den Ausländern in unserem Land. Ein zweiter Gedankengang finden wir auch im Neuen Testament, Hinweise zum Thema Ausländer. Im Neuen Testament haben wir eine etwas andere Situation. Im Alten Testament war ja das Volk Israel als das Volk Gottes des alten Bundes im Mittelpunkt. Und alle anderen Nationen wurden nur von Israel aus gesehen. Im Alten Testament geht es ganz zentral um Israel. Und wenn andere Völker vorkommen, immer aus der Blickrichtung Israels heraus. Aber mit Jesu kommen, mit seinem Leiden und Sterben und Auferstehen für diese ganze verlorene Welt, rücken immer mehr die Völker, alle Nationen, ins Blickfeld des Geschehens. Übrigens, bei Jesus selbst finden wir nicht eine Spur von Fremdenhass. Er ist allen Menschen mit gleichbleibender Liebe und Güte begegnet. In seiner Rede vom Weltgericht, haben wir eben auch gehört durch Helmut, sagt er ja, ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Jesus selbst war auch Fremdling, schon als kleines Kind war er in Ägypten, als seine Eltern fliehen mussten ins Ausland. Und er war dort auf die Hilfe und Toleranz der Menschen dort angewiesen. Und er sagt hier in dieser Rede, ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt und lobt das. Und wir haben es gehört, wenn die Frage kommt, wo haben wir dich als Fremdling gesehen, wo warst du Ausländer unter uns, dann sagt Jesus, überträgt er das auf unsere Mitmenschen und sagt, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wenn wir den Ausländern gegenüber wohlgesonnen sind, dann tun wir das gleichermaßen dem Herrn. Und als sich Jesus von seinen Jüngern verabschiedete, da sandte er sie hinaus, auch zu den Ausländern, von Israel aus in die benachbarten Länder und bis an die Enden der Erde. Er sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Aber zunächst hatten die Apostel, die alle ohne Ausnahmen Juden waren, Ladehemmung im Blick auf die Verantwortung auch anderen Völkern gegenüber. Für sie galt zunächst das Wort, so sehr hat Gott Israel geliebt. In ihrem ganzen Denken Israel, das auserwählte Volk. Uns ist anvertraut, was Gott geredet hat. Uns hat er das Alte Testament gegeben. Israel war in ihrem Blick und sie sahen noch nicht die Völker. Da musste Gott dann erst eine Verfolgung kommen lassen, die die Jünger aus dem warmen Nest warf, und dann machten sie sich auf. Dann ging es vorwärts, dann begann auch die Ausländermission. Philippus evangelisierte unter den Samaritanern. Er war eigentlich der Erste, von dem berichtet wird, dass er eine konsequente Ausländermission begann. Er ging nach Samaria. Jesus hatte diese von den Juden verachtete Volksgruppe immer wieder aufgewertet, schon zuvor, vor seinem Leiden und Sterben. Ich denke an die Frau am Jakobsbrunnen, der er in wunderbarer Weise begegnet ist. Das war eine Samariterin. Wir würden heute sagen, das war eine Türkin. Das war so für den Juden wie für viele Menschen heute eine Türkin. Für mich ist eine Türkin genauso ein Mensch wie eine Deutsche, darauf will ich gleich noch kommen, aber damals war zwischen den Juden und den Samaritanern eine große rassische Kluft. Die Samariter waren verachtet und Jesus wendet sich dieser Frau wunderbar zu. Im Gleichnis hilft der barmherzige Samariter dem unter die Räuber gefallenen Menschen, nachdem vorher zwei Juden vorbeigegangen sind. Wir sehen, wie Jesus immer wieder diese Samariter aufgewertet hat, den Ausländern einen hohen Stellenwert gegeben hat. Philippus evangelisierte nun unter diesen Samaritanern und Gott schenkte dort eine Erweckung. Es entstand eine Gemeinde, viele Menschen kamen zum Glauben. Und als dann die sogenannten Heiden an der Reihe waren, wurde es für die Juden noch schwieriger. Die Samaritaner, die kannten wenigstens noch das Alte Testament, das waren so eine Art Halbjuden, aber als es dann richtig an die Heidenmission ging, so zu den hundertprozentigen Ausländern, das war für die Juden noch eine größere Herausforderung. Und wir wollen einmal lesen, was sich Gott da einfallen lassen musste, um Petrus in Marsch zu setzen, auch Ausländern das Evangelium zu predigen. Apostelgeschichte 10. Jetzt kommen wir also ins Neue Testament. Apostelgeschichte 10. Das ist Seite 153 im Neuen Testament. 153 im hinteren Teil der Bibel, im Neuen Testament. Da wird erzählt von einem römischen Hauptmann Cornelius. Der war in Caesarea, er war gottesfürchtig, er betete, er gab Almosen, er spendete, er war ein suchender Mann. Wir lesen gleich ein Stück, ich schildere nur gerade den Rahmen. Und dann schenkt ihm Gott ein Gesicht. Als er betete, hat er eine Vision. Er sieht einen Engel und er sagt zu ihm, er soll nach Joppe, das heutige Jaffa in Israel, er soll dorthin gehen und den Simon Petrus holen lassen, den er überhaupt nicht kennt. Den soll er holen lassen. Am nächsten Tag ist Petrus in diesem Joppe auf dem Dach und betet ebenfalls, dann bekommt er auch ein Gesicht. Er sieht in einer Vision ein Gefäß mit unreinen Tieren, Schlangen drin, Reptilien, kriechende Tiere, die für die Juden völlig unrein waren, die sich ein Jude nie anzurühren getraut hätte. Und dann kommt eine Stimme, schlachte und iss diese unreinen Tiere. Dann sagt Petrus, oh nein, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Und dann sagt die Stimme das dreimal, schlachte und iss. Und dann wird dieses Gefäß wieder in den Himmel gezogen. Und der Petrus wacht auf und versteht überhaupt nichts und bewegt dieses Gesicht. Dann klopft's draußen an der Tür. Und dann stehen Männer da von diesem Hauptmann Cornelius und sagen ihm, wir sollen dich rufen lassen. Unser Herr hat gesagt, wir sollen dich rufen nach Caesarea zu ihm. Am anderen Tag kommt Petrus dort an Und dann ist dieser Cornelius in seinem Haus versammelt mit vielen Freunden und Verwandten, die er zusammengerufen hat. Und dann lesen wir in Vers 28 und 29 hier in unserem Text, Apostelgeschichte 10, Vers 28 und 29. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden, mit einem Ausländer umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Das hat er jetzt schon begriffen, der Petrus. Vers 29. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Und dann erzählt er Cornelius dieses Gesicht, das er hatte. Und wir lesen in Vers 34 und 35. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, keine Unterschiede macht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Gott macht keine Unterschiede zwischen Rassen, zwischen Nationalitäten, zwischen Kulturen. In jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Das ist hier dick gedruckt zurecht. Das ist ein Merkvers, wenn ich jetzt das unseren Wegfindern in der Wegfinderstunde erzählt hätte, dann hätte ich gesagt, den Vers wollen wir auswendig lernen. Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Und dann predigt Petrus diesen Menschen von Kreuz und Auferstehung, von der Liebe Gottes in Christus. Und in Vers 44, das wollen wir noch zum Schluss anschauen in diesem Abschnitt, 44, haben wir die wunderbare Antwort Gottes auf diese Versammlung. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und diese Menschen wurden gläubig und sie wurden dann getauft und zur Gemeinde hinzugetan. Großartiges Wirken Gottes hier im Haus des Cornelius. Zum ersten Mal kommen reine Heiden, Ausländer zum Glauben. Wir haben gesehen, wie schwer sich Petrus tat und welche Dinge sich Gott einfallen lassen musste, um diese Schranken, um diese rassische und kulturelle Kluft zu überwinden. Der Petrus wäre von sich aus nie dorthin gegangen. Gott musste da so Dinge einfädeln, damit das geschah. Gott ging diesen außergewöhnlichen Weg, gebrauchte zwei Visionen, um Petrus über die Hürden zu helfen. Wie barmherzig ist unser Herr. Ich habe an der Stelle mich gefragt bei der Vorbereitung, sind da eigentlich in meinem Herzen noch Hürden im Blick auf Ausländer? Sind in meinem Herzen noch Vorurteile? Weil der jetzt nach Knoblauch riecht und der nach Kümmel und der nach diesen Gerüchen, weil der sich so anzieht und diese Hautfarbe hat. Wie leicht kultivieren wir doch in unserem Herzen Vorurteile gegen Menschen, weil sie einfach anders sind. Und das ist für uns eine Herausforderung, mit Menschen zusammenzuleben, die eine ganz andere Kultur haben, vielleicht eine ganz andere Religion, vor allem die Moslems, die eben so ganz verschieden sind von uns. Aber diese Hürden will Gott uns überwinden helfen, dass wir erkennen, es ist ein Mensch, den Gott mit gleicher Liebe lieb hat wie mich. Als hier diese ersten Heiden gläubig wurden, da war der Bann gebrochen. Petrus blieb zwar in erster Linie der Apostel der Juden, aber bald schon entstand die erste heidenchristliche Gemeinde in Antiochien, im heutigen Syrien. Und wenig später zogen Paulus und seine Mitarbeiter in aller Herren Länder. Weltmission begann bis an die Enden der Erde. Ich sage noch einmal, Nationalität, Kultur und Religion spielten dann keine Rolle mehr. Was zählte war, Gott macht keinen Unterschied. Er liebt alle Menschen. Friedrich von Bodelschwing hat gesagt, es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Ich habe also noch nie einen ungeliebten Zuhörer gehabt. Auch heute Morgen nicht. Wir sind alle mit gleicher Liebe von Gott geliebt. Jesus hat alles für alle getan. Er starb auch für Ceylonesen. Er starb auch für Angolaner, er starb für Eskimos, er starb für Deutsche, für jede Nation. Er hat alles für alle getan. Darum müssen alle die Botschaft hören. Und darum schrieb Paulus an die Römer, Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Ich habe allen etwas zu bringen, nämlich das Wichtigste, was ich ihnen bringen kann, ist nicht materielle Sicherheit, sondern das Evangelium von der Liebe Gottes in Christus. Damit bin ich bei meinem dritten und letzten Punkt heute Morgen. Wir Christen heute und die Ausländer. In Deutschland leben zurzeit ca. 4,5 Millionen Ausländer. Ein Drittel davon sind Türken. 1,5 Millionen Türken. Bekanntlich ist Berlin mit seinen 100.000 Türken, über 100.000 Türken, nach Istanbul, Izmir und Ankara die viertgrößte türkische Stadt, die es gibt. Berlin, Kreuzberg und andere Stadtteile. Über 100.000 Türken. Calw hier in Baden-Württemberg, 60% Ausländer. Ich weiß nicht, wie es in Mannheim aussieht. Mannheim hat auch einen recht hohen Ausländeranteil, aber nicht so hoch wie Calw. Calw, Herrenberg, Sindelfingen, rund um Daimler-Benz, ganz hohen Ausländeranteil. Warum? Wo kommen die Ausländer her? Man hat Arbeitskräfte geholt, aber es kamen Menschen. Es kamen Menschen. Es kamen nicht nur Arbeitskräfte, andere Firmen auch. Man hat die Ausländer geholt, damals in den 60er Jahren, in den Zeiten des ganz steilen Wirtschaftswachstums. Man hat sie geholt, man brauchte sie. Und wir wissen ja, welche Arbeiten sie weitgehend tun in unserem Land. Man hat sie geholt, aber es kamen Menschen. Die hohe Zahl der ausländischen Wohnbevölkerung ist zunächst eine menschliche Herausforderung für uns. Jeder Ausländer ist ein Mensch mit dem unbestreitbaren Recht, von uns voll anerkannt und geachtet zu werden, ja sogar geliebt. Die Bibel sagt, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und darum möchte ich eindringlich an uns appellieren, dass wir uns nicht von den ausländerfeindlichen Parolen der Rechtsradikalen mitreißen lassen oder aus welcher Ecke sie auch kommen. Da gibt es folgende Vorurteile. Ausländer nehmen Arbeitsplätze weg, Ausländer nehmen deutsche Frauen weg, Ausländer nehmen Wohnungen weg. Aber das stimmt alles gar nicht so. Von wegen nehmen deutsche Frauen weg. Es heiraten viel mehr deutsche ausländische Frauen als Ausländer deutsche Frauen. Wir nehmen den Ausländern eher die Frauen weg. So rum wäre das richtig. Und Arbeitsplätze weg ist auch zu hinterfragen, welche Arbeiten machen denn meistens die Ausländer in unserem Land? Wie viele Leute sind denn bei der Müllabfuhr beschäftigt und andere Arbeiten, die kaum ein Deutscher tun will? Wohnungen, das mag ein Teil stimmen, aber man muss mal im Jungbusch die Ausländerwohnungen sehen, da will auch kaum ein Deutscher wohnen, wo sie zusammengepfercht sind. Ausländer sind Moslems, Ausländer sind Hindus, Ausländer haben andere Religionen, aber das spielt keine Rolle. Sie sind Menschen wie wir. Sie sind in unser Land gekommen, teilweise, weil sie verfolgt wurden, politisch verfolgt, menschlich verfolgt. Teilweise kamen sie auch als Menschen, denen einfach hier unser Wohlstand Anreiz war. Das ist ganz klar. Und ich will hier nicht dem das Wort reden, dass wir jetzt grenzenlos die Menschen hier in unser Land holen sollten. Da müssen unsere Politiker schon Wege finden, um diesen Wohlstandstrend da einen Riegel vorzuschieben, dass eben nicht nur die Leute kommen, weil sie hier dann in ein paar Jahren unseren deutschen Wohlstand haben. Das geht natürlich auf Dauer nicht, das ist ganz klar. Da müssen schon richtige Wege gefunden werden. Aber die Ausländer, die hier sind, haben Anspruch auf unsere Mitmenschlichkeit, auf unsere menschliche Zuwendung. Aber Ausländer unter uns sind nicht nur eine menschliche, sondern für uns Christen auch eine missionarische, eine geistliche Herausforderung. Schaut, sehr viele Ausländer kennen die Bibel nicht, haben in ihrem Herkunftsland nie die Bibel kennenlernen können, wenn sie aus der Türkei kommen oder auch aus anderen Ländern. Und sehr viele Ausländer hatten in ihrer Heimat nie die Chance, das Evangelium so zu hören, dass sie zu einer persönlichen Glaubensentscheidung für Jesus hätten kommen können. In vielen Ländern werden Christen sogar verachtet oder gar verfolgt. Und nun sind diese Leute aus irgendwelchen Gründen hierher gekommen, in das sogenannte christliche Deutschland. Und dann ist das Erste, was sie erleben, erstmal eine bittere Enttäuschung. Sie erleben oft ein völlig unglaubwürdiges Christentum. Ich will ein Beispiel bringen von einem eritreischen Ehepaar, das klagte: 18 Mal sind wir im Gottesdienst gewesen, aber niemand hat uns auch nur die Hand gegeben, geschweige denn ein Wort mit uns gesprochen. Wie hätten wir eigentlich heute Morgen reagiert, wenn eine türkische Familie zu uns in den Gottesdienst gekommen wäre? Oder Schwarze, ganz schwarze Leute aus dem Senegal oder woher? Hoffentlich reagieren wir dann anders, dass wir uns freuen, dass diese Leute kommen. Ich habe schon manches Mal Kontakt gehabt mit Türken vorne auf dem Sand, weil das mein Verteilgebiet ist mit den Perspektiven. Und ich versuche, in Kontakt zu kommen. Und ich habe auch schon Türken hierher eingeladen. Vielleicht kommt mal eines Tages der Erste. Das ist natürlich eine Riesenschwelle für sie. Aber wenn ein Türke kommt, hoffentlich kriegt er dann keine abfälligen Blicke. Hoffentlich begegnen wir ihm genauso herzlich, wie wenn Gäste aus Leverkusen kommen oder woher sie sind. Kein Wort gesprochen, nicht mal die Hand gegeben, das darf nicht sein. Im Gegenteil, wir wollen uns freuen und wollen versuchen, gleich menschliche Kontakte zu knüpfen zu diesen Leuten. Ein Türke sagte Folgendes im Gespräch: Hört doch bitte auf, uns missionieren zu wollen. Missioniert zuerst euer eigenes, so durch und durch unsittliches Volk. Wir Türken sind doch längst nicht so verkommen wie ihr Deutschen und unser Glaube bestimmt weit mehr unser Alltagsleben wie der eure. Das war sein Eindruck, nachdem er einige Jahre hier lebte. Wir müssen einmal diese Leute verstehen. Sie lernen ja weitgehend Namenschristen kennen. Leute, die zwar noch in irgendeiner Kartei geführt werden, in der ein oder anderen Kirche, aber sind weitgehend Namenschristen, die Christus nicht kennen. Und sie lernen sie kennen am Alltag, im Berufsleben, wie sie mit Ellbogen kämpfen, wie sie Ausländer vielleicht prellen und in die Ecke drängen. Sie lernen die Ehen und Familien der Deutschen kennen. Sie lernen sie kennen in ihrem Umfeld und dann sind sie enttäuscht. Und dann kippen sie oft das Christentum mit über Bord, obwohl sie vielleicht nie echte Christen kennengelernt haben. Lasst mich zum Schluss noch ein paar konkrete missionarische Möglichkeiten aufzählen, die wir hier haben. Wir als Leute, die in Käfertal oder auf dem Waldhof wohnen oder in der Stadtmitte, ganz konkrete missionarische Möglichkeiten unter Ausländern. Das Erste und Wichtigste, was wir für Ausländer hier in unserer Stadt tun können, ist für sie zu beten. Hat das Gebet auch für die ausländischen Mitbürger in unserer Gebetszeit seinen Platz? Auch am Freitagabend hier in unserem Gebetskreis haben wir vielleicht bisher noch zu wenig auch für die Ausländer unter uns gebetet. Dann sollten wir unbedingt missionarische Schriften für Ausländer parat haben. Jeder von uns sollte eigentlich ein paar Traktate in türkischer Sprache oder jugoslawisch, italienisch, das sind so die Hauptausländer wohl hier bei uns, parat haben, bei sich zu Hause oder im Auto. Wir haben hier im Keller eine ganze Reihe Schriften für Ausländer. Ihr könnt euch gerne eindecken damit. Und es gibt die Südosteuropa-Mission und andere Missionen, die haben ganz viele Sprachen vorrätig, 160 Sprachen im Literaturbus der Südosteuropa-Mission. Und es gibt auch Kalender. Jetzt kommen wir an den Jahreswechsel. Die Südosteuropa-Mission hat Kalender in vielen Sprachen. Das ist eine ganz große Möglichkeit, wenn ihr Ausländer in eurer Nachbarschaft wohnen habt, schenkt ihm doch zu Weihnachten oder zum Neujahr einen Kalender in ihrer Sprache. Die werden sich sehr freuen. Ich glaube kaum, dass jemand ihn ablehnen wird. Ob sie ihn alle lesen, ist eine andere Frage, aber sie werden zumindest mal reinschnuppern und Gott kann sie ansprechen dadurch. Dann wäre es gut, wenn wir hier in unserer ganz jungen Gemeinde einen Ausländerbeauftragten oder eine Ausländerbeauftragte bestimmen würden. Ich könnte mir da auch schon jemand ganz gut vorstellen, gell, Helmut? Ein Ausländerbeauftragten, der immer wieder hier mal im Gottesdienst Informationen gibt über Ausländer in der Stadt, über das, was für die Ausländer getan wird. Es gibt mehrere Auslandsmissionsgemeinden hier in Mannheim, eine Spaniergemeinde, es gibt eine Italienergemeinde, es gibt noch andere Gemeinden, die gezielt Ausländer für Christus gewinnen wollen. Da könnte der Betreffende dann immer wieder mal Informationen geben. Oder wenn so eine Ausländerwoche ist, wie im letzten Monat war, dass wir uns da auch beteiligen, helfen, Ausländer einzuladen. Das ist ganz wichtig. Dann, das Allerbeste, was wir tun könnten, ist, dass wir persönliche Kontakte zu Ausländern, wo sie vielleicht entstanden sind, am Arbeitsplatz oder weil sie in unserer Nachbarschaft wohnen, diese Kontakte pflegen. Wirklich einen Langzeitkontakt aufbauen mit Ausländern. Es ist sehr schwer, wenn wir da an die Tür kommen und sagen, komm mal mit in unsere Gemeinde. Ja, das wird wohl kaum passieren. Aber wenn wir einen menschlichen Kontakt zu ihm aufbauen, wenn wir ihm vielleicht auch helfen bei Behördengängen, bei Formalitäten. Sie haben so große Probleme, die Fragebögen auszufüllen. Gell? Wir haben ja schon Probleme damit. Wie viel mehr Sie mit Ihren Sprachbarrieren? Oder wenn Sie krank sind, Ihnen helfen, Sie im Krankenhaus besuchen. Da gäbe es so viele Möglichkeiten, Kontakte aufzubauen zu Ausländern. Und das Letzte, was ich noch hier erwähnen will, wir waren erst vor kurzem bei einem Missionarstreffen, der Johannes und ich, da wurde berichtet von einem Bruder, den ich kenne, er arbeitet in Heusenstamm bei Frankfurt, und die haben ein Gospel-Meeting angefangen, da ist nämlich ein Asylantenheim, eine Teestube gemacht, Lieder gesungen mit ihnen, auch ein paar englische Lieder, und dann wurde eine kurze Botschaft gebracht in Deutsch und in Englisch. Da war jemand unter ihnen, der gut Englisch konnte, der hat es übersetzt in Englisch. Und so haben sie jetzt schon eine ganze Reihe von diesen Asylanten, die aus aller Herren Länder kamen, gewinnen können für das Evangelium. Diese Leute sind oft so fragend. Sie sind völlig entwurzelt aus ihrer alten Heimat und Kultur und kommen hierher. Diese Leute sind viel empfänglicher für einen Halt, für die Botschaft des Evangeliums, wie Leute vielleicht in ihrem Heimatland. Ein Gospel-Meeting. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das hier machen können, aber das wäre eine Möglichkeit für eine vielleicht größere, gestandenere Gemeinde, ganz gezielt auch evangelistisch an Ausländer heranzukommen. Ich muss schließen. Wir haben gesehen, die Bibel sagt doch einiges zum Thema Fremdlinge, Ausländer. Wenn wir das doch beherzigen, dass sie Menschen sind wie wir, dass wir keinerlei Vorurteile und Vorbehalte in unseren Herzen haben sollten gegen sie, aus welchen Gründen sie auch immer hierher gekommen sind. Ich persönlich kann es auch keinem Rumänen verdenken, dass er hierher kommt, wenn zu Hause die Kinder kaum das Brot haben zum Essen. Ich kann es keinem verdenken. Natürlich müssen Wege gefunden werden, in den betreffenden Ländern die Missstände zu ändern. Aber das können wir nicht, ja, du und ich, wir können das nicht. Das sind größere Anstrengungen nötig. Aber wenn diese Leute nun schon hier sind, ich kann sie nicht verdenken, dass sie in die reiche Bundesrepublik kommen, in das reichste Land dieser Welt, dann sollten wir sie als Menschen annehmen, sie als Nächsten lieben, wie uns selbst, und vor allen Dingen das Beste, was wir für sie tun können, sie versuchen, für Jesus, für das Evangelium zu gewinnen. Und ich glaube, das ist eine ganz große Chance für uns, auch hier in unserer Stadt Mannheim.